Vor einigen Wochen, als es noch nicht ganz so heiß war wie die letzten Wochen und nicht ganz so trocken, da waren wir gerade mit der Gartenarbeit beschäftigt bei uns. Wir haben so einen kleinen Bauerngarten, oder wir meinen zumindest, es sei ein Bauerngarten. Man kann zumindest einige Sachen ernten. Und plötzlich merken wir, wie Wind aufzieht und sehr schnell Wind aufzieht. Wir haben noch schnell alle Sachen zusammengepackt, sind unters Vordach und dann wurde der Wind immer heftiger. Und auf einmal hat man gesehen, dass die Bäume, die im Garten standen, sich immer mehr in eine Richtung bewegt haben und plötzlich die Äste nur noch in eine Richtung zeigten und die Blätter flogen. Ich bin kurz reingegangen und während ich gerade reingehe, höre ich ein wildes Geschrei von den Kindern. Ich weiß nicht, ob es Entsetzen oder Begeisterung war, wahrscheinlich beides in einem. Und eine Blutbuche oder Blutpflaume, die wir haben, machte pack im Garten und dann lag sie plötzlich über dem Zaun. Ist zusammengebrochen. Die Wurzeln und der Stamm haben dem Druck nicht standgehalten. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, geht es eigentlich im Judasbrief mitunter um dieses Bild. Dieses Bild wird nicht verwendet von einem Baum, der im Wind steht, aber das Thema ist ein Thema, wo es enorme Probleme, eine enorme Last auf der Gemeinde liegt. Und diese Probleme sich zeigen an dem, was Judas in diesem Brief schreibt. Ich habe den Brief einmal betitelt mit Judas Kampf um die Wahrheit. Oder wir könnten auch sagen Kampf um den Glauben. Und dieser Untertitel kommt direkt aus Vers 3b, wo es heißt, kämpft für den Glauben, der allen, die Gott gehören, ein für alle Mal übergeben worden ist. Kämpft für den Glauben. Und damit ist nicht der Kampf gemeint, den wir im Mittelalter gesehen haben, ein Kampf mit Fleisch und Blut auf dem Schlachtfeld, sondern ein geistlicher Kampf. Und wir werden heute im ersten Teil, etwa die ersten 20, 25 Minuten, uns die ganzen Rahmenbedingungen, die Entstehungsgeschichte des Judasbriefes anschauen, die wirklich faszinierend ist, aber auch mit sehr vielen Fragezeichen versehen. Wir wissen leider nicht allzu viel über den Hintergrund. Und dann im zweiten Teil werden wir auf die ersten zwei Verse eingehen. Der Judasbrief ist ein Brief, der so ein bisschen, man könnte ihn vielleicht das Aschenputtel unter den Episteln nennen. Niemand weiß so recht, nicht niemand, aber sehr viele wissen nicht so recht, um was geht's da eigentlich? Ist der Richard gerade noch vorgebeugt über dem Judasbrief. Vielleicht ging es euch so, als es hieß Judasbrief, dass man sich zu Hause nochmal hingesetzt hat und nochmal reingeblättert hat und überlegt hat, wer war nochmal Judas und was hat er da geschrieben? Das ist nicht wie der Römerbrief, der da steht und den man liest, den man kennt. Oder ein Galaterbrief, ein Epheserbrief. Der Judasbrief, der ist irgendwie so am Ende der Bibel, bei mir in der Bibel, eine Doppelseite. Man überschlägt ihn fast und dann ist er wieder weg. Und ich habe es mal genannt, das Aschenputtel unter den Episteln, Fragezeichen. Warum ist dieser Brief so wenig beachtet? Wir sehen, dass es ein äußerst kurzer Brief ist, nur 464 Wörter im Griechischen. Das ist ungefähr so die Länge von einem kurzen Aufsatz von einem Schüler von mir. Wenn Sie einen Aufsatz schreiben, so in Klasse 7, da erwarte ich ungefähr diese Wortzahl. Das ist wirklich schnell gemacht. Dauert nicht lange, sondern man kann sich hinsetzen und in einer Stunde ohne Probleme einen Text in dieser Länge schreiben. 25 Verse, das war's schon. Interessant ist auch, dass die Hörsäle an den theologischen Fakultäten und auch auf den Kanzeln weitgehend schweigen über diesen Brief. Sowohl von wissenschaftlicher Seite wurde da gar nicht so viel diskutiert über diesen Judasbrief. Da gibt es andere Briefe, da sind Bibliotheken drüber geschrieben worden. Über Entstehungsgeschichten und über Hintergründe und Theorien. Beim Judasbrief, da findet man ein paar Kommentare, ein paar einschlägige und die Mehrheit schweigt und beachtet ihn nicht weiter. Ebenso von den Kanzeln wird einfach nur gefragt, hat jemand von euch schon mal eine Auslegungsreihe über den Judasbrief gehört? Außer Alex, er sagte mir gerade, letzte Woche wurde bei Ihnen in der Bibelstunde damit begonnen, er soll zu Besuch. Manu, schon mal gehört? Dani, die beiden Danis, also ein paar. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ich will jetzt unbedingt eine Auslegungsreihe über den Judasbrief hören in der Regel, weil er relativ unbeachtet ist. Und auch der Inhalt ist unter Christen relativ wenig bekannt. Und ich glaube, die Problematik oder warum das Ganze so ist, liegt nicht an der Länge des Briefes. Wir haben auch andere kurze Briefe, wie den Philemonbrief, den man weitaus häufiger liest und auch kennt, sondern im Brief selber stecken einige Probleme. Ein Theologe sagte einmal über den Judasbrief, es ist vermutlich das am meisten vernachlässigte Buch des Neuen Testaments. Ich habe nur in den Kommentaren geschaut, sogar über den zweiten und den dritten Johannesbrief haben wir deutlich mehr Kommentare als über den Judasbrief. Warum ist das so? Ich würde sagen, vor allem aus zwei Gründen. Mitunter. Der erste Grund ist, wenn ihr diesen Brief gelesen habt, dann werdet ihr über ein paar Verse gestolpert sein und euch gefragt haben, das kannte ich noch gar nicht, wo steht es denn? Zum Beispiel den Vers 8 und 9, wo es auf einmal um den Erzengel Michael geht und den Leichnam von Mose und man denkt sich, irgendwie habe ich das übersprungen in meiner Bibellese. Ich weiß gar nichts vom Leichnam von Mose. Was ist denn damit da überhaupt passiert? Und das Problem, das sich hier stellt, ist, dass es sogenannte pseudepigraphische Werke sind. Also ein griechisches Wort, Pseudo, kennen wir ja dieses Wort. Pseudo heißt scheinbar oder jemandem zuzuschreiben. Gar nicht echt. Es sind die sogenannten Apokryphen. Judas zitiert die Apokryphen in seinem fließenden Text, in seiner Argumentation. Und es weckt den Anschein, als würde er Bücher, die gar nicht zum Kanon des Alten Testaments gehören, mit in diesen Kanon hineinrechnen. Und das stellt Christen, reformierte Christen natürlich, die an das Prinzip von Sola Scriptura, die Schrift allein glauben, vor ein großes Problem. Weil wir verteidigen ja mit allem, was wir haben, die Heilige Schrift und den Kanon der Schrift. Und jetzt haben wir im Neuen Testament plötzlich eine Stelle, wo ein Apostel eines dieser Werke zitiert. Und man denkt sich, warum macht er das? Und was ist der Hintergrund von dem Ganzen? Und es bleibt nicht nur bei dieser Stelle mit Moses, wo es heißt in Vers 9, selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Moses stritt. Sondern es wird auch noch ein weiteres Buch aus den Apokryphen zitiert, nämlich in den Versen 14 und 15, das Henochbuch. Und wenn du dich gefragt hast, ich habe noch nie was vom Henochbuch gehört, dann ist es der Grund, dass wir dieses Buch gar nicht in der Bibel haben, aber dass es in der jüdischen Überlieferung eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat und oft als, man kann sagen, Andachtsliteratur gelesen wurde und sehr, sehr bekannt war zur Zeit Jesu und zur Zeit, als Judas diesen Brief schrieb. Und im Henochbuch, in den Versen 14 und 15, da lesen wir plötzlich, wie Henoch, ein Nachkomme Adams in siebter Generation, etwas ankündigt und Strafe ankündigt und Gericht ankündigt. Und da kommt natürlich für uns die Frage auf, warum zitiert Judas zwei nicht inspirierte Werke? Ich werde die Antwort heute noch nicht geben. Die werde ich geben, wenn wir übernächstes Mal zu diesen Stellen auch kommen. Aber das fordert doch heraus, oder? Weil man nicht so recht weiß, ohnehin schon hat so ein dumpfes Gefühl bei den Apokryphen. In der katholischen Einheitsübersetzung sind sie mit dabei und wir als Evangelikale sagen eigentlich, nein, es ist nicht Gottes Wort. Und das verunsichert. Aber auch ein zweiter Punkt, der im Judasbrief, den wir finden, der lässt uns so ein bisschen mulmig werden in der Magengegend beim Lesen, weil Judas warnt Christen des Neuen Testaments durch ein Strafgericht Gottes im Alten Testament an Ungläubigen. Und da haben wir doch irgendwie das Gefühl, dass wir da schon längst drüber hinweg sind, oder? Strafe und Gericht und Zorn Gottes über Sünde, wir sind erlöst in Christus. Judas, warum drohst du uns als Gemeinde mit dem Strafgericht über Gottlose? Wir stehen doch nicht mehr unter Gottes Zorn. Und das macht Judas nicht an einer Stelle, das macht er an sechs Stellen. An sechs Stellen ermahnt er durch das Gericht Gottes. Vernichtung Israels in der Wüste, gefallene Engel, Sodom und Gomorra, Brudermord Kains, die Gier Biliams. Und ein Beispiel habe ich gar nicht aufgeführt, das finden wir in Vers 11b. Korach, der aufsässig wurde und von Gott gerichtet wurde. Und es lässt uns ein bisschen Fragen zurück, weil Judas, warum warnst du uns, die wir nicht mehr unter Gottes Zorn stehen? Wir sind gerettet und gerechtfertigt mit dem Gericht über Gottlose. Und das lässt den Christen heute, der diesen Brief liest, ein bisschen im Regen stehen und man weiß nicht so recht, was man genau damit machen soll. Und wir werden uns diese Stellen näher anschauen. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese Probleme gleich am Anfang eingehen, uns nur zwei mögliche Gründe geben, warum dieser Brief, vielleicht könnte man sagen, so etwa ein bisschen das Aschenputtel unter den Briefen des Neuen Testamentes ist. Nur mal um rein Interesse halber, wer von euch würde sagen, den Judasbrief, ich bin relativ gut damit vertraut. Ich könnte die Kernaussage nennen und grob sagen, worum es geht. Würde mich wirklich interessieren. Es hilft zu wissen, ja? Also einige wenige Hände, fühlt euch nicht schlecht. Auch ich musste vor der Vorbereitung sagen, ich weiß schon, worum es geht, aber könnt jetzt nicht aufstehen und einfach aus dem Stegreif darüber jetzt hier auf der Kanzel stehen. Also lasst uns einmal ein bisschen in die Hintergründe hineingehen. Wir finden ja in Vers 1 im Judasbrief sofort das erste Wort Judas. Judas im Griechischen und im Hebräischen einfach Juda. Ja, das ist wie im Alten Testament einer der Söhne Jakobs, Juda. So haben wir hier die lateinische Form dieses Namens Judas. Und jeder, der das Neue Testament liest, der weiß, dieser Name war ungefähr so wie Viktor in der russlanddeutschen Gemeinde oder Günther in den 60er Jahren in Deutschland. Also so hieß fast jeder dritte, vierte Mann. Und das stellt uns vor eine ziemlich große Herausforderung, weil wir finden fast keine weiteren Angaben über diese Person, außer, dass er Judas heißt. Und jetzt könnten wir einmal durch das gesamte Neue Testament gehen. 8-mal taucht dieser Name auf, zu 8 verschiedenen Personen, und könnten uns diese ganzen Judasse anschauen und einmal einfach ausschließen, wer es denn nicht gewesen sein konnte. So macht Sherlock Holmes das immer und so können wir das auch machen. Einfach mal ausschließen und dann merken wir sehr, sehr bald, dass dieser Judas kann es nicht sein, weil er tot ist. Das wissen wir aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Judas, der nach diesem schrecklichen Verrat an Jesus Selbstmord beging. Für mich eine der tragischsten Personen der gesamten Bibel. Wirklich, es ist so tragisch. Und jedes Mal, wenn man es aufs Neue liest, wird einem diese Tragik wieder vor Augen geführt von diesem Mann, der seinen Herrn verraten hat. Aber Petrus hat seinen Herrn auch verraten und ihm wurde vergeben. Und der dann aus Verzweiflung Suizid beging. Also Judas Iskariot, der bekannteste Judas, fällt natürlich weg. Dann gibt es noch einige eher unbekanntere Judasse, kann man das sagen? Wahrscheinlich. Nämlich Judas der Galiläer. Der kann es aber auch nicht gewesen sein. Es war ein unbekannter Aufständischer, der eine Art Putsch plante. Das kam ja immer wieder in der Geschichte Israels vor gegen die Römer. Und der wird nur kurz in einem Vers erwähnt. Der dritte Judas, der käme schon eher in Betracht. Judas Barsabbas. Es ist eine Person, die im 15. Kapitel der Apostelgeschichte als enger Vertrauter von Paulus auftaucht. Und das wäre möglich, dass es dieser Judas ist. Es ist ungefähr 10 Jahre vor der Abfassungszeit des Briefes, dass er auftaucht. Und er hat gewissen Einfluss in der Gemeinde in Antiochia, im heutigen Syrien, Libanon und in Jerusalem gehabt. Aber er taucht nicht weiter auf. Die vierte Person, und jetzt kommen wir noch näher an eine Person, die diesen Brief geschrieben haben könnte, ist Judas ben Jakobus. Ben steht im Hebräischen einfach für Sohn. Also Judas, Sohn des Jakobus. Und dieser Judas ist ein Apostel. Einer der unbekanntesten Apostel. Kennt ihr irgendeine Begebenheit von ihm? Eigentlich gar nichts. Er taucht nur in den Listen auf. Ansonsten hat er weder ein spezifisches Amt, das wir kennen würden, oder eine Tätigkeit gehabt. Es wäre gut möglich, dass es dieser Judas war. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, Eusebius war ein Kirchenhistoriker, der ungefähr 250 nach Christus lebte und seine Werke schrieb. Und er zählt Judas mit auf. Wir wissen sogar den Ort, wo er starb, scheinbar, das ist wie gesagt 250 Jahre später, als Märtyrer. Und das wäre gut möglich. Aber eine Person, die kommt noch näher in Betracht. Wer von euch kann sich vorstellen, welcher Judas es ist? Die steht noch nicht hier, diese Person. Judas, der Bruder von Jesus. Und ich bin sehr dankbar, dass er wenigstens einen biografischen Fetzen uns dargelassen hat in diesem Brief. Denn diese eine Angabe, sie langt, um diese Vermutung zu einer relativ großen Wahrscheinlichkeit zu machen, dass es tatsächlich Judas der Bruder von Jesus war, beziehungsweise der Halbbruder, um es ganz korrekt zu sagen. Warum? Vers 1, es schreibt Judas, ein Sklave von Jesus Christus, und Bruder des Jakobus. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass jemand einen Rundbrief schreibt und er schreibt oder eine E-Mail schreibt an viele, viele Leute und sagt, hier schreibt Alexander, Bruder von Olaf. Und wenn jemand das sagt, dann müsste dieser Olaf ein extrem bekannter Olaf sein, dass jeder wissen würde, wer Olaf ist. Oder wenn er schreiben würde, hier spricht Alexander, Bruder von Olaf Scholz, dann würde wirklich jeder wissen, welcher Olaf Scholz, und ich glaube nicht, dass er einen Bruder hat, der Alexander heißt, aber einfach, um es jetzt vor Augen zu führen. Dieser Jakobus muss eine herausragende Rolle in der Gemeinde gespielt haben, dass sich Judas, der nicht so bekannt war, mit diesem Jakobus identifiziert und sagt, ich bin sein Bruder, sein leiblicher Bruder. Und jetzt sind wir mittendrin. Denn Judas, der höchstwahrscheinlich diesen Brief geschrieben hat, wir können eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, er schreibt nicht Judas, Bruder von Jesus. Er spielt nicht die Familienkarte aus und sagt, Leute, hallo, hier bin ich, der Bruder von Jesus. Und was ich euch jetzt sage, ist extrem wichtig. Ja? So geht er nicht vor, sondern wir werden uns das nachher noch genau anschauen. Er ist ein Sklave Jesu, aber ein Bruder von Jakobus. Judas und Jakobus waren zwei Brüder, die neben zwei weiteren Brüdern aus dem Familienstammbaum von Jesus kamen. Wir wissen aus Markus 6, Vers 3, dass Jesus in einer Familie groß wurde. Maria, die Mutter, Josef, der Stiefvater oder der Vater, der sich seiner angenommen hat. Und Josef und Maria hatten mindestens 5 weitere Kinder, 4 bei Namen, Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und dann heißt es nur, und Schwestern. Wir wissen nicht, wie viele Schwestern, mindestens 2 müssen es gewesen sein, sie stehen im Plural, aber vielleicht waren es 5, vielleicht waren es 3, wir wissen es nicht. In der katholischen Theologie geht man davon aus, da wird man vor ein ziemlich großes Problem gestellt, denn die Päpste, die Gottes Wort wahrscheinlich nicht allzu gut kannten, oder die Konzilien, kamen viel, viel später mit der Jungfrauschaft, mit der lebenslangen Jungfrauenschaft Marias. Und wir finden aber in der Bibel mehrfach, sowohl in Johannes 7 als auch in Markus 6 und ebenfalls im Matthäus-Evangelium, die klare Bezeichnung, dass Jesus Brüder und Schwestern hatte. Und so sagen sie, Josef hätte schon andere Ziehkinder gehabt oder Kinder und hätte sie mit in die Ehe gebracht und versuchen irgendwie darüber mit dieser Theorie klar zu werden oder das irgendwie einzufügen. Aber wir können davon ausgehen, dass das stimmt, was die Bibel sagt, nämlich, dass Jesus in einer relativ großen Familie aufwuchs. Aber nicht als leiblicher Bruder, sondern als Halbbruder. Warum? Weil der Vater von Jesus ein anderer Vater war. Weil Gott selbst der Vater von Christus ist. Und wenn ihr euch diesen Stammbaum anschaut, oder dieses Familienbild, als ich es erstellt habe, habe ich mir aufs Neue gedacht, wie wunderbar bist du, Gott. Dass du eine Handwerksfamilie nimmst, aus einem kleinen Dorf, und in diese Familie deinen Sohn gibst. Und er wird geboren und er wächst auf. Ihr müsst verstehen, er hat gespielt mit den Jungs. Die haben zusammen, ich weiß nicht, ob man damals Dämme gebaut hat oder Ball gespielt hat oder andere Dinge, aber sie sind aufgewachsen zusammen. Und das Verblüffende jetzt ist, dass Judas, der diesen Brief höchstwahrscheinlich geschrieben hat, und seine anderen Brüder und teilweise sogar Maria, seine Mutter, nicht an ihn glaubten. Ich will auf diese Stellen eingehen, weil diese Stelle zeigt uns aus den Evangelien zumindest ein bisschen etwas von Judas, dass wir diese Person etwas näher kennenlernen. Bitte schlag mit mir auf Markus 6, Vers 3. Und hier lesen wir von einer Begebenheit, die uns, obwohl es nur ein Vers ist oder wenige Verse, doch ein bisschen in so ein kleines Familiendrama mit hineinnimmt. Markus 6, Vers 3. Die Parallelstelle dazu wäre in Matthäus 13, aber es ist eigentlich dieselbe Aussage. Jesus, er hat seine Jünger zusammengerufen und seine Jünger ausgesandt. Er lehrt überall und eine unglaublich große Gefolgschaft läuft ihm hinterher, Menschen, die seine Lehren hören wollen, Menschen, die geheilt werden wollen. Eigentlich das ganze Land spricht über ihn. Und jetzt kommen die Menschen und sagen, Vers 3, ist denn das nicht dieser Bauarbeiter? Bei euch steht vielleicht auch Zimmermann, wobei man aus der antiken Welt eigentlich noch nicht diese spezifischen Berufe kennt. Deswegen können wir nicht einfach nur von so einer Art Schreiner ausgehen. Bei Josef wird ein Bauarbeiter gewesen sein, der Häuser gebaut hat, vielleicht Möbel gebaut hat. Ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Josef, Judas, unser Judas und Simon? Seine Schwestern leben doch auch bei uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Also wir sehen hier in der Heimatstadt von Jesus, dass es einen großen Aufruhr gibt hier in Nazareth und die Menschen sich gegen ihn stellen. Aber nicht nur hier, sondern wir lesen ebenfalls in Johannes 7 davon, dass es hier einen größeren Konflikt gab zwischen Jesus und seiner eigenen Familie. Ich sehe gerade, dass ich mir die Stelle nicht notiert habe und ich weiß nur, dass es Johannes 7 ist. Moment. Genau, wunderbar. Johannes 7, Dankeschön, ab Vers 3. Geh nach Judäa, damit deine Jünger auch dort sehen können, was für Wunder du tust, das sagen seine Brüder zu ihm. Wer bekannt werden möchte, versteckt seine Taten doch nicht. Falls du wirklich so wunderbare Dinge tust, dann zeige dich auch vor aller Welt. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten ihm. Jesus erwiderte, für mich ist die richtige Zeit noch nicht gekommen. Aber für euch ist jede Zeit recht. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Ich könnte ruhig zu dem Fest gehen. Ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen und blieb in Galiläa. Und so finden wir mehrere Begebenheiten, wo die eigene Familie von Jesus, Josef wird nicht mehr genannt, weil er höchstwahrscheinlich schon tot ist zu diesem Zeitpunkt, dass die eigene Familie, die Brüder, die Schwestern und die Mutter zu ihm kommen und ihn zurückholen wollen, weil sie denken, dass er wahnsinnig geworden sei. Judas, er war ein Skeptiker, er war ein Zweifler und ich wünschte mir, aber Gott wollte es anders, wir hätten ein paar Einblicke in die Kindheit von Jesus. Weil wie muss es gewesen sein für die Brüder, mit einem Bruder, mit einem Halbbruder aufzuwachsen, der sündlos war? Das ist für mich unvorstellbar. Ich habe selber 5 Kinder und es ist unvorstellbar, dass unter den 5 eines wäre, das sündlos wäre. Es hätte sich wahrscheinlich so übervorteilen lassen müssen die ganze Zeit und wäre so ausgenutzt worden von den anderen, die das jetzt sehr schnell riechen, wenn da jemand ist, der nicht zurückschlägt, der nicht zurückgibt, der nicht zurückgiftet. Aber sie müssen gemerkt haben, er ist anders, aber als er auftritt und plötzlich über Nacht fast zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten in ganz Palästina wird, wollen sie ihn zurückholen und sagen, er ist verrückt geworden, hör auf damit. Judas glaubt nicht. Jakobus glaubt nicht, noch nicht, müssen wir dazu sagen. Und so können wir, wenn wir das gesamte Neue Testament sehen, folgenden Weg von Judas erkennen, wie er zu Jesus kam und wirklich glaubte. Zuerst, hier habe ich die Stellen aufgeführt, zuerst ist er eigentlich ein Gegner von Jesus, zumindest von ihm als Lehrer, zu dessen Lebenszeit. Und wir können davon ausgehen, dass er bis zur Kreuzigung Jesu nicht zu ihm stand. Wir lesen nichts davon, dass er bei der Kreuzigung dabei war oder zu den Jüngern gehört hätte. Lediglich von Maria wissen wir, dass sie am Kreuz stand und weinte. Höchstwahrscheinlich wird er erst, nachdem Jesus Christus ihm leibhaftig erschienen ist, zum Glauben an ihn gekommen sein. Das können wir zumindest uns so vorstellen nach 1. Korinther 15, Vers 7. 1. Korinther 15, das große Kapitel über die Auferstehung Jesu. Und hier lesen wir in Vers 7, danach, nachdem Jesus 500 Menschen erschienen war, erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Hier wird Jakobus bei Namen genannt, weil Jakobus eine sehr bekannte Persönlichkeit war zur damaligen Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb. Wir können davon ausgehen, wenn sich Jesus Jakobus zeigte, dass er sich auch seinen anderen Geschwistern, seiner Familie als Auferstandenen zeigte. Und höchstwahrscheinlich wird Judas hier erst begriffen haben, dieser Junge, mein Halbbruder, mit dem ich aufgewachsen bin, er ist wirklich Gottes Sohn. Das stimmt, was Mama sagt. Er ist nicht von Josef, er ist nicht mein richtiger Bruder. Er ist der Sohn Gottes und er starb am Kreuz für meine Schuld. Zumindest beim Pfingstereignis ist Judas bereits mit dabei. Apostelgeschichte 1, Vers 14, hier wird er bei namentlich genannt als einer, der wenige Wochen, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, sich zum Kreis der Jünger zählte. Apostelgeschichte 1, Vers 14, es waren noch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Und danach wird erst ein Ersatz für Judas gewählt und erst danach kommt es zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Autor des Judasbriefes zählt sich selbst nicht zu den Aposteln, zumindest nicht zu den 12 Aposteln. Das wissen wir aus dem Judasbrief, Judas, der diesen Brief schrieb, Vers 17. Denn hier grenzt sich der Autor, der Judas, der diesen Brief schrieb, in gewisser Weise von den 12 ab, indem er im Judas 17 sagt, doch ihr, liebe Geschwister, sollt euch daran erinnern, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Und damit meint er die 12, vielleicht noch Paulus mit dazu gerechnet. Deswegen kann es nicht Judas der Apostel sein. Und wir können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieses Dokument, diesen kurzen Brief, diese Doppelseite in unserem riesigen Buch der Bibel vom Halbbruder Jesus geschrieben wurde. Und so wird es gewesen sein, dass er im Lauf der Jahrzehnte eine immer wichtigere führende Rolle angenommen hat in den Gemeinden, in den ersten Gemeinden, die rund um das Mittelmeer entstanden. Denn letztendlich wurde sein Brief als auch Apostel mit in den Kanon der Schrift aufgenommen. Warum sage ich Apostel und auch Apostel? In der ersten Gemeinde, wenn wir das von den Briefen des Neuen Testamentes her sehen, aber auch kirchengeschichtlich durch die frühen Zeugnisse, so hatten die 12 beziehungsweise die 11 Apostel die uneingeschränkte Autorität. Und Paulus als Zeuge, der Jesus sah, auch. Aber wir wissen ja aus den Korintherbriefen, dass es da Debatten gab. Dass die Leute Paulus vorgeworfen haben, in Korinth, du bist ja gar kein echter Apostel. Du warst nie mit Jesus mit dabei. Du hattest ja nur diese Geistererscheinung damals. Ja? Und so gab es einen, nicht Kampf, aber zumindest gab es Debatten darum, wer sind denn die Autoritäten, durch die Gottes Heiliger Geist zu uns spricht und deren Schriften wir in den Kanon aufnehmen. In der orthodoxen Kirche wurde bis ins 6. Jahrhundert der Judasbrief gar nicht in den Kanon des Neuen Testamentes hineingezählt, eben wegen den Problemen, die ich vorher genannt habe mit den Apokryphen. Wir wissen aber, dass bereits etwa um 180 nach Christus, dort finden wir die erste Zusammenstellung eine der sehr frühen Zusammenstellungen des Neuen Testaments, der Judasbrief bereits dabei ist. Und so haben wir aus sehr, sehr vielen frühen Zeugnissen der Kirchengeschichte diese Bestätigung. Judas, also ein Mann, der Halbbruder Jesus war, schreibt diesen Brief mit einem so leidenschaftlichen Appell, für Wahrheit zu kämpfen. Warum? Ich will euch ein bisschen in die Abfassungszeit mit hineinnehmen. Und ich habe es ganz bewusst geschrieben. Zweimal habe ich so eine eine Wahrscheinlichkeit mit eingebaut, ein mögliches Abfassungsszenario. Ja, also wir können es einfach nicht mit Sicherheit sagen. Bei anderen Briefen ist es glasklar. Beim Galaterbrief, da merken wir das ja sehr schnell, dass es ein Brief ist. Wann wurde er geschrieben? In welche Gegenden wurde er geschrieben? Nach Galatien natürlich, deswegen heißt er so. Und beim Judasbrief ist es nicht so. Aber wenn wir den Judasbrief nehmen und die Apostelgeschichte und die Geschichte, die wir von, oder Geschichtsquellen, die wir darum haben, zeigt sich uns folgendes Bild. Judas schreibt oder will einen Brief an Gemeinden schreiben, höchstwahrscheinlich an jüdisch-christliche Gemeinden, eventuell auch in Palästina selbst, um sie zu ermutigen. Aber er verwirft seinen Plan wieder. Das lesen wir nämlich in Vers 3. Er hatte eigentlich vor, ihnen einen Ermutigungsbrief zu schreiben. Liebe Geschwister, ich hatte schon lange vor, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, sah mich aber jetzt genötigt, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Er hatte eigentlich eine andere Absicht. Aus Gründen, die wir nicht kennen, hat er diesen Brief nie geschrieben und fühlt sich jetzt genötigt, wegen den Ereignissen, die hier vor sich gehen, einen ganz anderen Brief zu schreiben, nämlich keinen Brief der Ermutigung, sondern einen Brief der Ermahnung. Warum? Was ist passiert? In den Gemeinden, es waren vermutlich mehrere Gemeinden, in den Gemeinden treten vermehrt Menschen auf und gewinnen immer mehr an Einfluss. Und ich will euch mal gar nicht sagen, was diese Lehrer gelehrt oder gesagt haben, sondern eigentlich sagt uns Judas das selbst. Vers 4. Bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Was für eine Aussage. Unter euch sind Wölfe. Ihr müsst es verstehen. Stellt euch mal vor, wir haben eine Gemeindestunde und Viktor kommt nach vorne und sagt, ihr Lieben, da hat uns jemand geschrieben mit einer hohen Autorität, das haben wir heute gar nicht mehr so, aber irgendjemand, den wir alle sehr, sehr schätzen. Und dann liest er vor und sagt, liebe Gemeinde, unter euch haben sich gewisse Leute eingeschlichen, die Gott sich schon längst für sein Gericht vorgemerkt hat. Und dann wandern die Blicke erstmal. Du vielleicht? Oder du? Also es ist hart. Wir verstehen es, wir lesen das also schnell drüber. Aber das ist in die Gemeinde gerichtet und unter euch, nicht in der Nachbargemeinde, in der Muttergemeinde oder da drüben hinterm Fluss irgendwo, sondern bei euch, da sind Wölfe. Da sind Leute, die hat Gott sich vorgemerkt für sein ewiges Gericht. Also eine größere Warnung kann man gar nicht aussprechen. Wie sind es denn diese Menschen? Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrn und Herrscher. Das heißt, unter euch in euren Reihen und Bänken, da sitzen Menschen, das sind Feinde von Christus. Die hassen ihn. Die leben zügellos irgendwie daher nach ihren Lüsten. Und nicht nur das, sondern sie reißen andere auch noch mit. Sie treten die Gnade Gottes mit Füßen und sie stehen gegen Jesus. Vers 8. Genauso schänden diese Wirrköpfe auch ihren eigenen Körper. Sie ordnen sich keiner Herrschaft unter und verspotten überirdische Mächte. Wer verspottet überirdische Mächte? Wer wagt es, über Satan und über die geistliche Macht zu spotten? Jemand, der sich selbst für unglaublich wichtig und mächtig nimmt. Ich würde es mich nicht trauen. Jemand, der dasteht und der für sich die völlige Autorität beansprucht und sich über allen stehen sieht. Und Judas sagt, diese Leute sind unter euch. Vers 16. Diese Menschen murren und nörgeln und folgen doch nur ihren Begierden. Es sind großspurige Angeber und schleimige Schmeichler, die nur auf den eigenen Vorteil aus sind. Und Judas bekommt mit, dass in der Gemeinde oder in den Gemeinden diese Menschen sind, und so beschließt er, einen Brief zu schreiben mit einer ganz anderen Absicht. Einer eigentlich traurigen Absicht, aber es ist notwendig. 3b, kämpft für den Glauben. Kämpft für den Glauben. Und jetzt acht genau darauf, was hier steht, der allen, die Gott gehören, ein für alle Mal übergeben worden ist. Wir werden uns das beim nächsten Mal näher anschauen. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen, aber was Judas hier sagt ist, es gibt Wahrheit. Es gibt unumstößliche Wahrheit. An dieser Wahrheit müsst ihr euch festhalten, diese Wahrheit, sie wurde euch von Gott übergeben. Wie ein Geschenk wurde es euch übergeben. Und diese Wahrheit, diese Lehre, die von Gott kommt, für die müsst ihr kämpfen. Die ist nicht einfach einmal angenommen und dann ist gut, sondern kämpft, geistlich kämpft. Und ihr Lieben, ich habe den Judasbrief ausgesucht, weil ich tief davon überzeugt bin, dass wir in der genau selben Situation stecken. Die Irrlehrer, wir werden sie beim nächsten und übernächsten Mal uns näher anschauen, im Kern ist die Herausforderung für die Gemeinde damals und für uns heute fast identisch. Fast identisch. Und ich hoffe durch diesen Brief, dass wir ermutigt werden, zu kämpfen. Nicht erst für Gemeindebünde zu kämpfen und gegen diese Prediger und gegen diese Gemeinden zu kämpfen, zuerst in sich selbst zu kämpfen, für Wahrheit. Für die Wahrheit, die Gott uns in Christus gegeben hat und die wir in seinem Wort haben. Und dann aber auch, wenn Gott uns dazu berufen sollte, auch für die Wahrheit in anderen Gemeinden zu kämpfen. Als Richard das Video über die Gemeindegründung hochgeladen hatte, hat man immer wieder von Leuten gehört, das haben mir Leute auch zum Teil persönlich gesagt, was maßt ihr euch an, in eine Gegend, wo Gemeinden sind, eine Gemeinde zu gründen und zu sagen, hier gibt es kaum biblische Gemeinden. Wer seid ihr denn? Habt ihr die Wahrheit jetzt mit Löffeln gefressen? Und auf der einen Seite muss ich demütig sagen, wir sind absolut niemand. Wir sind wirklich absolute Niemande. Und wir maßen uns auch gar nichts an. Aber wenn wir in diese Gegend schauen, müssen wir leider sagen mit den Worten hier von Judas, wir wollen für die Wahrheit kämpfen. Und es macht uns unglaublich traurig zu sehen, wie wenig biblische Gemeinden es gibt. Und dann gehört es manchmal dazu, aufzustehen und das zu schreiben. Judas hat sich nicht beliebt gemacht. Die haben ihn danach nicht mit Blumen beworfen. Er sagt, endlich sagt es einer, danke Judas. Da waren Leute, die waren, ich sag's mal umgangssprachlich, stinksauer auf ihn. Was maßt er sich an? Hier in unserer Gemeinde, Unruhestifter, Spalter, ja, und dann kennt man ja diese ganzen Begriffe, die dann kommen und sie dann fliegen, das Framing, das dann passiert. Aber das fiel Judas nicht leicht, der war jetzt nicht begeistert, endlich mache ich reinhauen hier in der Gemeinde. Der war traurig, tief traurig, aber er sagt, Leute, uns bleibt nichts anderes übrig, Gott hat uns Wahrheit gegeben und für diese Wahrheit müssen wir kämpfen. Wir werden gleich sehen, warum wir dafür kämpfen müssen. Also schreibt er diesen Brief und leider wissen wir nicht mal, wo Judas war, als er ihn schrieb und in welche Gegend er diesen Brief schrieb. Und das macht es sehr, sehr schwierig, das wirklich auszumachen. Es gibt Vermutungen, aber wir wissen es nicht genau. Wo der Brief höchstwahrscheinlich nicht hingeschickt wurde, das war Syrien, denn die syrische Kirche erkannte diesen Brief lange Zeit nicht als kanonisch an. Und damit wird er höchstwahrscheinlich nicht in ihrer Gegend aufgetaucht sein. Aber es gibt, und wer die Bibel gut kennt, dem wird es aufgefallen sein, sehr große Parallelen zwischen dem Judasbrief und dem zweiten Petrusbrief. Entweder Judas muss den zweiten Petrusbrief schon gekannt haben oder Petrus musste den Judasbrief schon gekannt haben. Denn in 2. Petrus 2 haben wir fast dieselben Beispiele, die Judas auch in seinem Brief verwendet und Irrlehrer, die zumindest von all dem, was wir rekonstruieren können, sehr ähnlich getickt haben, die dieselbe Unruhe verbreitet haben in den Gemeinden. Wir wissen, dass Petrus höchstwahrscheinlich 64 nach Christus starb. 64, 65, manche sagen auch 67 nach Christus, also in den 60er Jahren, in der Mitte starb Petrus. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass Judas, wenn er, da gibt es eine ganze Debatte unter den Theologen, ein paar debattieren doch über den Brief, ob es jetzt hat jetzt Judas eher Petrus gehabt oder hat Petrus eher Judas gehabt, spielt für uns auch keine so große Rolle. Aber es ist wichtig, grob sagen zu können, etwa zwischen 65 und vielleicht bis 80 nach Christus, in diesen 15 Jahren, ist es wahrscheinlich, dass Judas seinen Brief schrieb. Und ich werde euch gleich sagen, warum das wichtig ist. Erst dann können wir das wirklich verstehen und auch auf uns anwenden, was die Kernaussage hier ist. Und so stehen die Gemeinden vor einer sehr, sehr großen Probe. Und die Frage ist, wird die Gemeinde diesen Kampf bestehen? Ich will es euch schon mal verraten, die Verse 24 und 25 sagen uns, die Gemeinde wird den Kampf immer bestehen. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren. Und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann, diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus, unseren Retter geworden ist, ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das sind die Schlussworte. Und diese Schlussworte zeigen uns, Jesus gewinnt immer. Und er bewahrt seine Gemeinde immer. Ist es immer leicht? Nein. Aber er hat seine Herde und er leitet sie. Und so können wir sagen, Judas schreibt diesen Brief in eine taumelnde Welt, in eine taumelnde christliche Welt, aber auch in eine taumelnde politische Welt. Ihr müsst euch das vorstellen, Judas, als ein Mann, der lange Zeit in Jerusalem oder in Palästina lebte, er lebt mit, wie das blühende Glaubenszentrum Jerusalem, die blühende erste Gemeinde, mehr und mehr geschwächt wird. In der Apostelgeschichte, wenn wir sie lesen, merken wir, dass ab Kapitel 15 Jerusalem kaum noch auftaucht. Warum? Verfolgung ist eingetreten und die Christen haben sich relativ schnell überall hin zerstreut. Wir wissen auch, dass es Gottes Plan war, weil die Christen sich wahrscheinlich in Jerusalem etwas zu gemütlich gemacht hatten. Ihren Auftrag aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, das Evangelium von Jerusalem über Samaria in die ganze Welt zu tragen, haben sie bis dahin gar nicht erfüllt. Und es sind etwa 15 Jahre vergangen, bis 20 Jahre. Und da lässt Gott Verfolgung zu und erst durch die Verfolgung zerstreut sich die Gemeinde und Antiochia im Norden, in Syrien, wird das neue Glaubenszentrum von Antiochia, wird Paulus letztendlich auch ausgesandt als Missionar. Und Judas erlebt das mit, wie die Gemeinde geschwächt wird. Er erlebt mit, wie die meisten der Apostel sterben. Jeder, der schon mal Teil einer Bewegung war, ob es Pfadfinder oder der Handballverein ist, ist ganz egal. Aber wenn derjenige, der diesen Verein gegründet hat, stirbt, als ob der Verein oder die Gruppe ihre Seele verliert. Wisst ihr, was ich meine? So der Gründungsvater, er ist nicht mehr da. Und wenn es die Welt erlebt, wie viel mehr die Gemeinde? Und so sieht die Gemeinde und Judas, er sieht, wie die Apostel sterben, fast alle von ihnen in Märtyrertod. Sein Bruder Jakobus ist schon tot, als er diesen Brief schreibt. Paulus ist vermutlich schon tot, als er diesen Brief schreibt. Petrus ist vermutlich schon tot, als er diesen Brief schreibt. Und das wird unweigerlich Schwermut gebracht haben. Auch wenn es logisch ist, jeder Mensch muss sterben, aber dieses Fundament der Apostel, es sinkt und es wackelt. Und Judas ist einer, der vermutlich als jüngerer Bruder von Jesus noch länger lebt, vielleicht bis in die 80er, 90er, vielleicht sogar bis zum Jahrhundert. Und Johannes, er ist noch da, aber ansonsten Probleme. Und dazu kommen politische Unruhen. Wir wissen von Josephus Flavius, einem jüdisch-griechischen Historiker, der das Buch Der Judäische Krieg geschrieben hat. Ich wollte es mal lesen, aber dann muss ich noch ein paar Seiten weglegen. Ist doch schwierig, antike Texte zu lesen, auch wenn sie auf Deutsch sind. Aber von ihm wissen wir sehr, sehr viel über diese Zeit. Und im Jahr 66 nach Christus, vielleicht genau in dieser Zeit, in der Judas diesen Brief schreibt, greifen die Römer Juda oder Palästina an. Nicht ohne Grund, sondern nach ständiger Auflehnung, was die Juden nicht unbedingt konnten, war friedlich unter der Herrschaft von den Römern zu leben. Da war ständiger Aufruhr, ein ständiger Machtkampf. Einer der römischen Kaiser war sogar kurz davor, im Jahre 40 sein Standbild in den Tempel zu stellen. Und ihr könnt euch vorstellen, zu was das geführt hätte, wenn plötzlich ein römischer Kaiser im jüdischen Tempel stehen würde. Aber 66 nach Christus greifen die Römer an. 70 nach Christus wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Der Tempel wird verbrannt, wird geschleift, also alle Steine werden weggetragen. Und 73, 74 fällt mit Masada, dieser Festung am Toten Meer. Vermutlich war jemand schon hier, wenn man in Israel war, in der Regel besucht man auch Masada. Fällt die letzte Bastion. Und Judas erlebt das mit. Politisch Chaos. Geistlich große Probleme. Die Säulen der Gemeinde, einer nach dem anderen stirbt. Wie geht's weiter? Lieben, wir sind nicht die ersten Menschen und Christen mit Problemen. Überhaupt nicht. Es scheint immer so zu sein. Ja, jetzt ökonomische Krise bei uns und wir denken, wir sind die ersten Menschen auf diesem Planeten, die eine ökonomische Krise haben und die Inflation erleben, aber so ist es nicht. Probleme in der Gemeinde und man hat das Gefühl, überall funktioniert es, nur bei uns nicht und man wird ganz unruhig. So ist es nicht. Es war immer so. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir wollen durch den Judasbrief lernen und verstehen, wie wunderbar Gott zu uns ist. Und dass Gott durch die schwersten Zeiten seine Gemeinde trägt. Und gerade in den schweren Zeiten. Und dass das größte Wachstum der Gemeinde unter Druck stattfand. Ein Theologe, Thomas Schreiner, er schreibt: Wir können auch sagen, dass die Botschaft des Gerichts für die Menschen von heute besonders relevant ist, denn unsere Kirchen neigen zu Sentimentalität, leiden unter moralischem Verfall und versäumen es allzu oft, ein endgültiges Wort des Gerichts auszusprechen, weil sie den Begriff der Liebe unzureichend definieren. Kennt ihr das? Man sagt, aber Gott sagt, du Liebloser, wie kannst du nur? Ja, ein falscher Begriff von Liebe. Der Brief des Judas erinnert uns daran, dass falsche Lehren und ein ausschweifendes Leben schlimme Folgen haben. Wir werden es sehen. Er warnt so sehr vor einem unmoralischen, vor einem sündigen Leben. Er warnt mit so harten Worten. Aber aus echter Liebe tut er es. Daher sollten wir als Warnung, daher sollten wir die Warnungen nicht als mürrisches Temperament abtun, sondern als Warnung an die geliebten Gläubigen. So nennt er sie zweimal in Vers 3 und Vers 17. Geliebte Gläubige, um einer tödlichen Gefahr zu entgehen. Judas wurde geschrieben, damit die Gläubigen für den Glauben kämpfen, der ihnen überliefert wurde. Und damit sie die Liebe Gottes in einer entscheidenden Zeit im Leben ihrer Gemeinde nicht aufgeben. Ihr Lieben, das ist ein Kampfruf. Das ist ein Ruf auf dem Schlachtfeld, auf dem Geistlichen, wo die Leute ihre Waffen sinken lassen, zurücktrotten und abhauen wollen. Und dann steht einer auf, wie Judas, der die Fahne wieder hisst, die Leute anbrüllt in gewisser Weise, auch wenn er nicht brüllt, aber wieder richtig Rauch reinlässt und sagt, Leute, was ist los? Auf geht's, voran wieder. Kommt schon, Kopf hoch, nehmt eure Waffen zur Hand, weiter geht's. Eine solche Botschaft muss auch heute noch verkündet werden, denn moralischer Verfall ist der Weg ins Verderben. Ich werde in dieser Reihe, nicht heute, aber in den nächsten Wochen, vor allem in 2 Wochen, ins Detail gehen. Ich will versuchen, diesen Brief auszulegen, vor allem die Verse 15 bis 19, und zeigen, dass in unserer Zeit, mit den Herausforderungen unserer Gemeinde, wir vor ganz ähnlichen Einflüssen stehen. Und ich will dabei auch Namen nennen. Nicht einfach nur, weil es so viel Spaß macht, sich über andere zu erheben und zu sagen, achtet hier drauf und hier sind es gefährliche Lehren. Aber wir müssen manchmal Namen nennen. Vor allem auch in der jungen Generation. Man gibt eine Predigt in YouTube ein, es kommen 10 zur Auswahl, und dann klickt man auf eine mit dem besten Thumbnail und landet halt gerade auf der falschen Seite und merkt es gar nicht. Und deswegen muss man gewarnt sein oder dabei von der einen Seite vom Pferd zu fallen. Es ist nicht unsere Aufgabe, einfach nur alles zu kritisieren und dann zu denken, wir hätten den Kampf gewonnen, sondern dann zu zeigen, ihr Lieben, was sagt unser Herr? Dort wollen wir hin. Und so will ich in den letzten Minuten uns eine Ermutigung mitgeben aus den ersten beiden Versen. Ich bin nicht ganz dazu gekommen, wo ich eigentlich hinkommen wollte, aber in den letzten Minuten wollen wir uns anschauen, in der Einleitung vom Judasbrief in den ersten zwei Versen, was eigentlich ein Christ ist. Und es ist so ermutigend, dass Judas den Brief nicht mit Schwefel und mit Feuer beginnt, sondern er beginnt den Brief so ermutigend. Und er zeigt eigentlich auf, was ein Christ ist. Er zeigt den Gemeinden auf, was ein echter Nachfolger von Jesus ist. Er zeigt es auf, indem er zeigt, was ein Christ wurde. Dann, indem er zeigt, was ein Christ ist. Und dann, indem er zeigt, was ein Christ will. Lass uns das ganz kurz anschauen. Was ein Christ wurde. Ein Christ wurde ein Sklave Christi. Ich sage ganz bewusst nicht Knecht Christi. Wenn in deiner Bibel Knecht steht, ist es nicht gut übersetzt. Luther war ein hervorragender Bibelübersetzer, aber den Punkt hat er nicht getroffen. Und es hat sich bis vor einigen Jahren in die Übersetzungen gehalten, bis hier nochmal tiefer nachgeforscht wurde und von den Sprachwissenschaftlern, von den Theologen klar gezeigt wurde, ein griechischer Doulos ist kein Knecht, es ist kein Diener, der für eine Zeit mal in den Dienst von dem Herrn geht und wenn es ihm wieder nicht passt, dann geht er eben wieder. Ja, das ist ein Diener, sondern ein Doulos im Griechischen war ein Sklave. Ein Sklave. Wörtlich ist ein Doulos jemand, der sich dem Willen eines anderen unterwirft. Jemand, der sich dem Willen eines anderen unterwirft. Das klingt nicht sehr einladend auf den ersten Moment, oder? Ein Sklave, dazu wird man ja gemacht. Niemand meldet sich zum Sklavendienst und sagt, ich wäre gerne ein Sklave. In der Welt nicht, aber bei Christus schon. Wir sind, und Judas sagt über sich selbst, ich bin ein Sklave von Jesus Christus. Und damit sagt er, ich gehöre mit Haut und Haar Jesus. Alles, was hier vor euch steht, mein Wille, mein Ich, meine Kraft, meine Person, mein Körper, meine Gedanken, meine Emotionen, alles gehört Jesus. Ich bin sein Sklave, ich bin sein Doulos. Jesus verfügt völlig über Judas. Das will er hier zu Beginn klar machen. Ich wurde mit meiner Bekehrung ein Doulos Jesu, ein Sklave Jesu. Wie kann jemand so etwas freudig sagen? Ich wäre jetzt gerne mit euch in Römer 6 gegangen und hätte mir das angeschaut. Die Zeit reicht nicht. Lest euch den zweiten Teil von Römer 6 einmal in der stillen Zeit durch. Und da beantwortet Paulus uns diese Frage. In Kurzform, wir sind immer Sklaven. Wir sind entweder Sklaven der Sünde oder wir sind Sklaven der Liebe Gottes und Gottes. Wir sind entweder Sklaven des Teufels oder wir sind Sklaven Christi. Es gibt keinen neutralen Raum dazwischen. Und deswegen jubelt Paulus in Römer 6 und sagt, sollen wir weiter sündigen? Niemals. Als wir Sklaven der Sünde waren, haben wir gesündigt. Natürlich, wir waren ihre Sklaven. Wir haben uns dem Willen der Sünde unterworfen. Wir konnten nicht anders. Aber jetzt hat Christus uns gerettet, ist unser Herr, hat uns vergeben aus Gnade und ich bin ein Sklave meines neuen Herrn geworden. Ich unterstehe völlig ihm und deshalb will ich nicht weiter sündigen. Ich will, dass dieses Ich in mir zurückgeht und Jesus in mir groß wird. Das ist der Punkt. Und Judas macht das ganz zu Beginn und er zeigt damit, was er wurde. Ein Sklave Christi. Warum? 1. Korinther 6, Vers 20. Er wurde teuer erkauft. So wie wir auch. Wir wurden erkauft. Wir wurden nicht gestohlen. Wir wurden erkauft. Da hat jemand einen Preis bezahlt, Geschwister. Jesus selbst hat einen Preis bezahlt für dich und für mich. Er hat sich selbst gegeben, um dich und mich zu erkaufen aus diesem Reich Satans in sein Reich. Und wir gehören ihm. Und deswegen brüstet sich Judas damit und sagt, ich bin ein Sklave Jesu. Ich stehe in seinem Reich. Das wurde ein Christ. Das wurdest du und das wurde ich. John MacArthur hat vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, Sklave Christi, Slave of Christ. Und er hat genau diesen Punkt gemacht. Und MacArthur sagte, nachdem er 40, 50 Jahre gepredigt hat und gekämpft hat und geschrieben hat, halbe Bibliotheken voll, da sagte er, hätte ich vor 40 Jahren nur dieses Buch geschrieben, ich hätte die meisten anderen Bücher einfach weglassen können. Weil wer das begriffen hat, ein Sklave Jesu zu sein, für den wird Nachfolge und ein neues Leben, in dem wir die Sünde töten und das Gute anlegen, selbstverständlich sein. Da muss man nicht diskutieren und sagen, da ist Schuld in deinem Leben, die muss raus. Nein, hab so wild. Bin doch gerettet. Wer begriff das nicht? Ein Sklave Jesu. Er hat mit seinem Leben mich aus dem Reich Satans erkauft. Der wird aus Liebe zu ihm mit Freude für ihn leben. Wir müssen weitergehen. Was ein Christ ist. Was ist ein Christ? Wir lesen in 1b, er ist ein Berufener. Berufen heißt Eingeladener. Und nach Römer 8, 28 ist es eine ewige Berufung. Geschwister, wer in Christus ist, wer ein Sklave Christi ist, ist vor aller Ewigkeit dazu berufen worden. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt, also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Nach seinem freien Entschluss. Und wir stehen da und sagen, Gott, nach deinem Entschluss hast du mich berufen? Warum ich? Und wir können nur die Antwort von Judas geben. Die Berufenen, die von Gott, dem Vater, geliebt und durch Jesus Christus bewahrt werden. Du bist von Gott geliebt. Gott liebt dich. Und Christus bewahrt dich. Dieses Wort bewahren, es heißt überwachen, beschützen, beobachten, beaufsichtigen. Er beaufsichtigt dich. Er beobachtet dich. Und wie ein Hirte, der sieht, dass das Schaf vom Weg abkommt, dann schiebt er es. Und dann schiebt er dich und zieht dich und ruft dich. Und deswegen können wir von ganzem Herzen das Lied singen. Christus hält mich fest. Er bewahrt uns. Das ist ein Christ jetzt. Und wer das begriffen hat, was er wurde, ein Sklave Christi, wer begriffen hat, was er ist, ein Berufener von aller Ewigkeit her, geliebt vom Vater, bewahrt im Sohn, der hat einen Wunsch, der hat einen Willen. Und diesen Willen nennt uns Judas in Vers 2, Gottes Barmherzigkeit, sein Frieden und seine Liebe erfülle euch immer mehr. Das ist der Wunsch eines Sklaven Christi. Ein Christ will immer mehr die Barmherzigkeit, die Liebe und mit dem Frieden Gottes erfüllt werden. Und damit die Gemeinde das wieder von Neuem erlebt, wie der Geist Gottes sie füllt mit Barmherzigkeit, Frieden und Liebe, sagt er, kämpft. Kämpft, wacht auf, erhebt eure Häupter, geht ins Gebet, macht keine Kompromisse, bewahrt den Glauben und haltet stand.